Hauskreis Leben teilen können, wie wir uns gegenseitig im Gebet tragen können, wie wir gemeinsam in Gottes Wort Wurzeln schlagen können und immer mehr Offenheit voreinander wagen. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, diese Offenheit. Und ich glaube, dass wir, und deswegen möchte ich das so ein bisschen auch drüber stellen, wie können wir die Offenheit im Hauskreis fördern? Ich glaube, das fällt vielen schwer. Ich bin in Gemeinden gewesen, da haben mir Leute gesagt, also wir haben eine ganze Reihe von Geschwistern, die sagen, wir sind total gegen Hauskreise, weil da müssen wir irgendwie persönlich werden. Das wollen wir nicht. Wir wollen Vorträge hören und wir wollen irgendwie theologische Kurzbeiträge geben, aber wir wollen nichts von uns erzählen. Wir wollen nicht in unser Leben reinschauen lassen. Und ich denke, dass das was ist, was, wozu Gottes Wort uns total auffordert, was wir machen sollen und was uns total gut tut in unserem Leben. Und dass wir eine Atmosphäre schaffen, in der wir wirklich gemeinsam vorankommen als Christen. Offenheit ist sicherlich ein Schlüssel, um wirklich Leben zu teilen, um Seelsorge aneinander zu üben, darüber habe ich das letzte Mal ein bisschen geredet, um ehrlich und offen im Gebet auch miteinander zu sein. Und deswegen möchte ich gern über Offenheit reden. Was kann uns helfen? Und wenn ihr noch Fragen habt, sage ich gleich am Anfang, können wir gerne am Ende wieder eine Fragerunde machen. Wie können wir die Offenheit fördern im Hauskreis? Ich glaube, dass das Zuhören, aktiv zuhören, was ganz, ganz Wesentliches ist, um Offenheit und auch Tiefgang zu fördern in einer Gemeinschaft. Im Jakobusbrief lesen wir das, wo es heißt, denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören. Aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet und erst recht, ehe er zornig wird. Das Zuhören ist eine Kunst, die nicht so viele Menschen gut können. Und es ist eine ganz, ganz wunderbare Eigenschaft oder Kunst. Und in den Sprüchen wird es ein bisschen derber ausgedrückt, wer antwortet, bevor er überhaupt zugehört hat, zeigt seine Dummheit und macht sich lächerlich. Und ich glaube, viele Gespräche verlaufen, auch im Hauskreis verlaufen, sehr oberflächlich und ohne irgendwie Tiefgang, wenn diese Grundvoraussetzung nicht gegeben ist, nämlich so eine Offenheit zu haben und aktiv zuzuhören und aktiv Anteil zu nehmen. Ich habe mal ein tolles Buch gelesen von Kurt Schäffbuch, das heißt Andere verstehen, andere gewinnen, und ich habe echt sehr davon profitiert, von diesem Buch. Und Kurt Schäffbuch sagt da zum Beispiel, aktiv für das Zuhören dadurch, dass ich die Gedanken und Gefühle meines Gesprächspartners reflektiere und anteilnehmend zurückfrage. Ich habe seit vielen Jahren auch immer wieder Eheseelsorge gemacht, und für Ehepaare gilt dasselbe. Und viele Ehepaare haben es nicht gelernt, so richtig zuzuhören. Da muss ich sagen, vor allem die Männer, uns fällt es irgendwie ein bisschen schwerer. Und ich glaube, das ist so, so, so wichtig. Ja, aktives Zuhören, also reflektieren, zurückfragen. Wie können solche Rückfragen aussehen? Habe ich dich richtig verstanden, dass du, willst du damit sagen, dass, meinst du damit, dass, ich fühle mich sehr geliebt, wenn Menschen mir so zuhören, dass ich den Eindruck habe, sie sind wirklich interessiert an dem, was mich bewegt. Das sind ganz besondere Momente. Und in den Hauskreisen, in denen, die ich leite, im Moment sind es zwei, ist es seit Jahrzehnten ein großes Ziel, dass wir das lernen, einander zuzuhören, so dass wir den anderen wirklich verstehen können, was mich zum zweiten Punkt führt. Ich versuche, den anderen zu verstehen. Das ist natürlich sehr ähnlich dem ersten. Das aktive Zuhören ist die Voraussetzung, den anderen zu verstehen. Und ich hoffe, dass du das willst, dass du deine Geschwister verstehen willst. Ich meine, wir wollen ja auch Gott verstehen. Und da ist es genauso. Da müssen wir auch irgendwie aktiv zuhören und zurückfragen, Herr, was meinst du? Kannst du mir das deutlich machen, wenn wir Bibel lesen? Es soll ja keine Einbahnstraße sein. Und ich glaube wirklich, dass echte Beziehungen und Tiefgang nur dann aufkommen, wenn ich den anderen verstehe. Und dazu ist es nötig, Fragen zu stellen. Und ich fand es mal interessant, ich glaube, das war auch in diesem Buch, dass ich darauf gestoßen bin, das allererste, was wir von unserem Herrn Jesus lesen, wisst ihr, was das war? Das allererste, was er gemacht hat, er war da noch jung. Ganz genau, was hat er vorher gemacht? Super. Er hat zugehört und hat Fragen gestellt. Unser Herr, das ist das allererste, was wir von ihm lesen, was er aktiv getan hat. Nehmen wir uns ein Beispiel. Zuhören, Fragen stellen. Dann hat er auch was gesagt. Aber erst zuhören und Fragen stellen. Solche Fragen, kannst du vielleicht noch mal erzählen, wie du das damals empfunden hast, diese Situation? Oder warum fällt es dir so schwer, dem Herrn Jesus in dieser Situation zu vertrauen? Wisst ihr, das sind Fragen, die gehen ein bisschen tiefer. Und dann kommst du einfach rein und kommst in eine Art von Gemeinschaft, die echt besonders ist und die den Namen Gemeinschaft verdient. Ja, und wir versuchen nicht nur den anderen zu verstehen, sondern wir versuchen auch Gott und sein Wort zu verstehen und es zu tun. Da komme ich am Ende nochmal drauf zu sprechen. Es geht nicht nur um Erkenntnis. Gehorsam ist besser als Erkenntnis. Es geht nicht um Wissen. Und wir wissen, dass am Anfang in der Bibel etwas schiefgegangen ist, weil Erkenntnis höher gewertet wurde als Gehorsam. Im Paradies, im Sündenfall. Ein dritter Punkt, der Tiefe und Offenheit fördert. Ich begebe mich auf die Ebene des Anderen. Und da könnten wir natürlich ganz viele Beispiele vom Herrn Jesus nennen. Ich möchte ein Beispiel vom Apostel Paulus nennen. Der hatte ganz ähnlich wie unser Herr oder ja, der ich bin sicher, er hat sich einfach an ihm ein Beispiel genommen, das, was er von ihm wusste. Es ist eine seltene Gabe, Menschen dort abzuholen, wo sie waren oder wo sie sind. Ich finde es faszinierend, wenn man durch die Apostelgeschichte geht, wie Paulus sich auf die Leute einstellt, die er erreichen will. Also er macht es nicht, du findest da kein Schema, sondern er schaut sich die Leute an, er überlegt sich, zu wem er redet und danach platziert er seine Botschaft. Und das finde ich wirklich ganz toll. In der Synagoge macht er das total anders als auf dem Areopag in Athen. Weil er sich auf die Leute einstellt. Und im 1. Korinther 9, finde ich, gibt er uns eine Antwort, warum er das tut. 1. Korinther 9, 19. Ich bin also frei und keine Menschen gegenüber zu irgendetwas verpflichtet. Und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Wenn ich mit Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude, um die Juden zu gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die dem Gesetz des Mose unterstehen, verhalte ich mich so, als wäre ich ebenfalls dem Gesetz des Mose unterstellt, obwohl das nicht mehr der Fall ist. Denn ich möchte auch diese Menschen gewinnen. Das finde ich großartig. Paulus stellt sich auf die Menschen ein, die er erreichen will. Und wir wollen doch auch Menschen gewinnen, oder? Wir wollen nicht Christen gewinnen, dass sie dem Herrn Jesus vertrauen, dass sie ein Leben mit ihm leben. Und wir wollen gern Gläubige dafür gewinnen, auch im Vertrauen zum Herrn Jesus zu wachsen, sich von ihm verändern zu lassen. Und das möglichst gemeinsam. Ich glaube, es ist eine ganz große Chance, gemeinsam im Glauben voranzugehen. Wenn man sich gegenseitig irgendwie helfen kann, wenn man sich gegenseitig die Wahrheit in Liebe sagen kann, wenn man anderen begegnet mit Gnade und Wahrheit, das wirklich immer zusammen. Und um diese Dinge zu erreichen, müssen wir uns auf die Menschen einstellen. Und wenn wir uns nicht bemühen, Dinge aus dem Blickwinkel des anderen zu sehen, dann werden wir ihn kaum verstehen und noch weniger gewinnen können. Und ich möchte es mal so sagen, wenn ich den anderen dort abholen will, wo er steht, muss ich dorthin gehen, wo er ist. Und in diesem Buch von Kurt Schäffbuch habe ich ein interessantes Zitat gelesen. Auch vielen Dank, das ist nett. Er hat ein Zitat von einem Mann namens Thomas Gordon. Er sagt, dieser Mann weist darauf hin, dass jede Person, die in irgendeiner Beziehung die Entwicklung und psychische Gesundheit einer anderen fördern will, zumindest zwei Faktoren einbringen muss. Empathie und Bejahung des anderen. Der sagt weiter, Empathie ist die Fähigkeit, sich an die Stelle anderer zu versetzen und ihre persönliche Bedeutungswelt zu verstehen, wie sie die Wirklichkeit sehen, was sie fühlen. Genau diese Funktionen erfüllt das aktive Zuhören. Es schafft ein Klima, in dem eine Person sich empathisch verstanden fühlen kann. In einem solchen Klima gedeihen die psychische Gesundheit und die persönliche Entwicklung eines Menschen. Nach meiner Überzeugung geschieht das in erster Linie, weil ein solches Klima die Problemlösung erleichtert. Sich in den anderen rein zu versetzen. Einfach mal die Stühle zu wechseln. In der Ehe kann man das immer wieder erleben, wenn man verheiratet ist. Frauen schauen total anders auf die Welt. Und für uns Männer ist es so eine Bereicherung, wenn wir uns von Frauen sagen lassen, wie sie die Welt sehen. Wir können dadurch unsere Perspektive sehr stark erweitern. Und für Frauen gilt dasselbe im Hinblick auf die Männer. Ja, die Welt ist nicht so, wie wir Männer sie sehen. Und die Welt ist nicht so, wie die Frauen sie sehen. Wenn wir das zusammenwerfen, dann kriegen wir so einen Rundumblick. Und in einem Hauskreis ist es genauso, wenn wir hinhören, den anderen verstehen, auch wenn es uns erst vielleicht total komisch vorkommt, was er denkt, dann mache ich echt einen großen Schritt voran. Und Empathie, sich in den anderen reinzuversetzen und den anderen zu bejahen, sind Grundvoraussetzungen dafür, einander seelsorgerlich auch zur Seite zu stehen. Und in einem Hauskreis halte ich das für eine ganz wesentliche Aufgabe, anderen seelsorgerlich zur Seite zu stehen. Und die Bibel fordert uns ja genau dazu auf, einander zu lieben, einander anzunehmen, zueinander freundlich zu sein, einander ermutigen, einander trösten, einander vergeben, einander Sünden bekennen und so weiter. Mike hat mir erzählt, dass er so eine Serie macht über die Einanderstellen. Das finde ich total gut. Ich habe ihm erzählt, dass wir mal so ein Buch gelesen haben. Das heißt Authentische Beziehungen. Das haben wir im Hauskreis durchgemacht. Da geht es um 22 von diesen Einanderstellen. Und wir haben das alle als sehr, sehr bereichernd empfunden. Was die Bibel dazu sagt, was wir einander sein sollten, wie wir miteinander umgehen sollten. Und in diesem Buch wird die Gemeinde mal als Ort bezeichnet, an dem man weich fallen können muss. Das fand ich richtig gut. Wisst ihr, es muss so Plätze geben, wo wir auftanken können und wo wir weich fallen können müssen. Wenn wir am Boden liegen, dass wir nicht noch eine draufkriegen, sondern dass wir aufgebaut werden. Ich war mal in einem Stadion eingeladen und das war also ein toller deutscher Club, der in einem Champions League Spiel bestritten hat. Und dieser Club, ich will keinen Namen nennen, um nicht irgendwie zu polarisieren, war bärenstark. Ich stand vielleicht 10 Meter hinter dem Tor, erste halbe Stunde total stark, aber ohne Tor. Dann verletzt sich der Tormann, wird ein paar Minuten behandelt, danach war das wie abgerissen. Der erste Angriff der gegnerischen Mannschaft und sie machen das 1-0. Und was ich dann erlebt habe in diesem Stadion mit 80.000 Leuten, hat mir voll die Gänsehaut gekriegt. Alle sind aufgestanden, wenn sie nicht eh schon standen, und haben ihre Mannschaft angefeuert. Wisst ihr, sie hatten gerade einen Fehler gemacht und sie haben sie nicht niedergeschrien und ausgebuht, sondern sie haben sie angefeuert, sie haben sie ermutigt. Und ich habe gedacht, hätten wir sowas durchgängig in Gemeinden, es sähe anders aus. Das war für mich eine Erfahrung, die werde ich nie vergessen. Ist der Paulus sagt mal, wenn jemand von einem Fehltritt übereilt wird, dann bringt ihr die Geistlichen ihn zurecht im Geist der Sanftmut. Das habe ich so erlebt. Das war der Hammer. Wirklich, ein unvergessliches Erlebnis. Und ich kriege jetzt noch meine Gänsehaut, wenn ich mir das vor Augen führe. Ich nehme Anteil auf der persönlichen Ebene. In diesem Buch war so ein Beispiel genannt, und ich möchte euch das anhand von einem Beispiel deutlich machen. Stell dir vor, du hast einen neuen Nachbarn gekriegt und du hast ein paar Mal mit ihm über den Zaun irgendwie geredet. Sagen wir mal, das ist eine junge Familie. Und plötzlich erzählt dir die Mutter, bei ihrem 4-jährigen Kind ist Diabetes festgestellt worden, Typ 1 Diabetes. Wie gehst du damit um, wenn du auf der persönlichen Ebene Anteil nimmst? Du könntest sagen, ach, da kenne ich einen guten Diabetiker in Fulda. Ich kann ihm gerne mal die Telefonnummer raussuchen. Ist das Anteilnahme auf der persönlichen Ebene? Eher nicht, oder? Man könnte sagen, oh, ein Glück, dass die Medizin in Deutschland so weit ist, dass sie sowas gut behandeln können. Ist das Anteil auf der persönlichen Ebene? Nicht wirklich. Was wäre Anteil auf der persönlichen Ebene? Macht mal einen Vorschlag. Ja.
Wie kann ich in dieser Situation helfen?
Ja, das wäre eine Möglichkeit.
Zuerst mal Mitgefühl äußern.
Ja.
Tut mir leid, das ist aber schwer für euch.
Ja, ganz genau. Ganz genau. Das muss echt schlimm sein für Sie, so eine Nachricht. Damit muss man erst mal fertig werden, sowas zu verdauen. Ich kann mir das kaum vorstellen, wie es Ihnen gehen muss. Wisst ihr, da hast du jetzt keine Lösung genannt, aber du nimmst einfach Anteil auf der persönlichen Ebene. Ich finde es so wichtig, dass wir uns reinversetzen in den anderen und Anteil nehmen. Das muss ja total aufreibend sein. Wie gehen Sie damit um? Wie geht es Ihnen das? Natürlich kann man auch fragen, kann ich Ihnen irgendwie helfen dabei? Wenn Sie mal zum Arzt müssen, ich kann vielleicht auf Ihr anderes Kind mal aufpassen oder so. Versteht ihr? Natürlich. Aber erstmal einfach die Frage, wie geht es dir damit? Und wir nehmen viel eher Anteil auf der Sachebene, besonders bei uns Männern ist es, glaube ich, so. Dabei sehnt sich der andere eigentlich danach, dass man auf der persönlichen Ebene Anteil nimmt. Und ein wirklicher Tiefgang in der Gruppe wie in einem Hauskreis ist kaum möglich, wenn sich alles auf der Sachebene abspielt. Wir können uns nämlich sehr gut dahinter verstecken auf dieser Sachebene. Und die Aufgabe eines Gesprächsleiters ist meiner Meinung nach, die Gruppe irgendwie dahin zu führen, dass sie von der Sachebene auf die persönliche Ebene kommen. Zum Beispiel durch Nachfragen oder entsprechende Kommentare auf das, was der andere äußert. Das sollten wir einfach auf dem Schirm haben, dass wir so eine Atmosphäre schaffen, in der wir uns gemeinsam weiterentwickeln können, in der wir gemeinsam wachsen können. Eine Möglichkeit, die ich seit vielen Jahren als besondere Möglichkeit ansehe oder besondere Chance sehe, wenn ich als Gesprächsleiter selbst bereit bin, persönliche Dinge von mir mitzuteilen. Das ermutigt wie nichts anderes, andere sich auch mitzuteilen. Wir haben gelegentlich am Anfang eines Hauskreises mal eine kurze Austauschrunde gemacht. Und immer haben wir das gemacht, wenn wir ein Hauskreisfest hatten, komme ich nachher noch dazu. So eine kleine Runde irgendwie, wie so ein Warm-up. Wofür bin ich dankbar oder worüber habe ich mich gefreut in der letzten Woche? Was macht mir im Moment zu schaffen? Oder was habe ich mit Gott erlebt? Einfache Fragen, die durchaus in die Tiefe gehen können, wo ich verstehe, wo der andere steht. Weil ich möchte ja wissen, wo der andere steht. Ich möchte ihn verstehen. Und durch solche einfachen Fragen kann ich das irgendwie machen. Kann ich Einblick bekommen in das Leben der anderen. Und ich hoffe, dass du das willst. Ich hoffe, dass du das so machst wie der Apostel Paulus, der mir wirklich so ein großes Vorbild ist. Er sagt mal im 1. Thessalonicher 2, in den Versen 7 bis 8, es ist, wie wenn er uns sein Herz zeigt. Er sagt da, wir hätten das Recht gehabt, von unserer Autorität als Apostel Christi vollen Gebrauch zu machen. Stattdessen sind wir behutsam mit euch umgegangen. Wie eine Mutter, die liebevoll für ihre Kinder sorgt. So sehr hatten wir euch ins Herz geschlossen. Ihr wart uns so lieb geworden, dass wir mit ebenso viel Freude, wie wir euch das Evangelium weitergaben, auch unser ganzes Leben mit euch teilten. Wow, das finde ich echt, also das, sowas spricht mich total an, da blühe ich total auf, weil ich verstehe, das ist das Herz Jesu, was er da anspricht. Er macht unserem Herrn nach, er teilt sein Leben mit, er gibt nicht nur eine Botschaft weiter. Er teilt sein Leben mit. Warum? Weil er die Thessalonicher ins Herz geschlossen hat. Weil er sie geliebt hat. Und er sagt, wie eine Mutter habe ich mich um euch gekümmert. Geht's zärtlicher? Wie eine Mutter. Und er sagt in Vers 11 und 12, ihr wisst, dass wir uns um jeden einzelnen von euch gekümmert haben, wie ein Vater um seine Kinder. Wir haben euch ermahnt und ermutigt, und mit allem Nachdruck daran erinnert, wie wichtig es ist, ein Leben zu führen, durch das Gott geehrt wird. Also Paulus hat schon das Ziel, dass die Leute im Glauben vorankommen und dass ihr Lebensziel, das ist, Gott zu ehren. Und dazu geht er mit ihnen um wie eine Mutter, ganz, ganz liebevoll, und wie ein Vater, der vielleicht auch mal klare Worte findet, wo es nötig ist. Aber immer auf dem Hintergrund dessen, dass da einfach eine Liebesbeziehung da ist. Dass er deutlich macht, ich bin für euch. Und im 1. Thessalonicher Brief finde ich auch ganz großartig, dass Paulus an so vielen Stellen irgendwie sagt, wie begeistert er ist von ihnen. Wo sie Fortschritte gemacht haben. Er lobt sie, er dankt, er sagt, ich danke Gott für euch, für das, was ich da sehe, was ich höre. Ich bin begeistert. Versteht ihr, so eine Grundhaltung der Wertschätzung, aber das wäre ein anderes Thema. Das finde ich einfach großartig, wie eine stillende Mutter und wie ein liebender Vater geht er mit ihnen um. Das nenne ich echt persönliche Beziehung. Und es setzt eben auf unserer Seite voraus, dass wir uns einbringen mit unserem Leben. Und wenn es ein paar Leute gibt im Hauskreis, die so eine Einstellung haben, dann wird jeder gern dorthin gehen. Und dann wird jeder gern diese Zeit verbringen. Auch wenn er vielleicht am nächsten Tag ein bisschen weniger oder in der Nacht ein bisschen weniger schlafen kann. Jeder wird profitieren und vorankommen im Glauben. Und das Motiv dafür, möchte ich nochmal sagen, das kann nur die Liebe Christi sein, wie es Paulus mal den Korinthern sagt. Die Liebe Christi drängt uns. Das ist das Motiv, das dahinter steht. Nicht, ich muss irgendwas, sondern die Liebe Christi, die drängt uns. Und die Liebe ist in diesem Prozess des Miteinanders in der Gruppe durch nichts zu ersetzen. Diese Liebe muss uns motivieren. Alles andere wird über kurz oder lang nicht, also keine geeignete Motivation sein. Wenn ich selber irgendwie einen Vorteil will, wenn ich selber Anerkennung will, das verpufft irgendwann. Das geht nicht. Und wenn ich Menschen gewinnen will, dann muss ich sie lieben. Das hat Pestalozzi mal so gesagt, ihr müsst die Menschen lieben, wenn ihr sie verändern wollt. Euer Einfluss reicht nur so weit wie eure Liebe. Willst du Menschen beeinflussen? Dann liebe sie. Willst du Menschen verändern? Dann liebe sie. Willst du deinen Ehepartner verändern? Dann nörgel an ihm rum. Nein, natürlich nicht. Dann liebe ihn. Durch die Liebe wird er schön. Also die Braut Christi wird jedenfalls durch die Liebe des Bräutigams, durch die Liebe Jesu, schön. Er liebt sie und durch diese Liebe wird sie schön. Und die Liebe zum Menschen, die aus einer innigen Beziehung zum Herrn Jesus entspringt, wo ich meine Wurzeln einfach in der Liebe Gottes habe, das ist das beste Argument auch für den Glauben, auch Nichtchristen gegenüber. Und persönliche Beziehungen zum anderen sollten wir echt anstreben, auch durch private Begegnungen. Es ist einfach gut, auch mal Leute privat einzuladen oder mit ihnen was zusammen zu unternehmen. Das kann einfach so etwas Einfaches wie ein Spaziergang sein oder sich mal zu treffen auf einen Kaffee. Man muss nicht immer Leute mit in Urlaub nehmen, aber das haben wir auch schon gemacht aus unserem evangelistischen Hauskreis. Da haben wir meine Frau mitgenommen und ihre Freundin, die durch diese zu uns kam. Und sie hat nach den 14 Tagen in Italien gesagt, ich habe sie gefragt, und das werde ich nie vergessen, was sie gesagt hat, wie war das jetzt für dich? War eine Frau, die hat in so einem 5-Sterne-Hotel gearbeitet und wir haben gezeltet. Also wir waren auf einem Campingplatz in so einem größeren Zelt. Das war eher, also nach 2 Tagen wäre sie am liebsten heimgefahren, weil der Luxus, den sie kannte, da nicht war in Süditalien. Aber was sie gesagt hat, hat mich echt bewegt. Sie hat gesagt, ja, das war echt eine richtig gute Zeit. Ich konnte so sein, wie ich bin. Ich musste mich nicht verstellen, weil ich wusste, dass ich von euch angenommen bin, so wie ich bin. Und es hat sehr gut getan. Das hat mich echt gefreut. Das hat mich wirklich gefreut. Der österreichische Psychiater Viktor Frankl hat mal gesagt, wollen wir eine Brücke schlagen von Mensch zu Mensch, und dies gilt auch von einer Brücke des Erkennens und Verstehens, so müssen die Brückenköpfe eben nicht die Köpfe, sondern die Herzen sein. Ein 5. Punkt, der uns helfen kann. Ich möchte gern authentisch sein, ich möchte echt sein. Howard Hendricks hat es mal so gesagt, die Welt hält gar nicht so sehr Ausschau nach christlicher Perfektion, sondern nach christlicher Realität. Und ich habe mal so ein Erlebnis gehabt, das hat mich echt geprägt. Ich war irgendwo in der Gemeinde, und das ist schon vielleicht 15 Jahre her, und habe erzählt von unserer Gemeindegründung da in Bad Kissingen und von unseren Hauskreisen, wie die Gemeinde gewachsen ist und so weiter. Nachher kam ein Mann auf mich zu und hat gesagt, also was du so erzählst, ich kann mich echt überhaupt nicht mit dir identifizieren. Mein Leben ist total anders verlaufen als deins. Bei dir ging irgendwie alles immer steil bergauf. So. Also ich sage, wie kommst du da drauf? Er sagt, was du so erzählt hast irgendwie, du hast da diesen kleinen Hauskreis geleitet, da ist eine Gemeinde draus geworden, dann ist sie gewachsen, ihr habt Leute zum Herrn geführt. Keine Schwierigkeiten, es ging einfach immer, ich denke, echt, kam das so rüber? Und dann bin ich echt in mich gegangen, und von diesem Tag an habe ich, wenn ich in Gemeinden kam, mich anders vorgestellt. Ich habe gesagt, je nachdem, wann das war, ich habe gesagt, ich bin glücklich verheiratet mit meiner Frau, aber die ersten 20 Jahre in unserer Ehe waren sehr schwierig. Ich habe gesagt, ich habe 3 erwachsene Kinder, die alle verheiratet sind, sie sind alle gläubig, die Ehepartner sind gläubig. Hört sich gut an, ne? Aber wenn ich das nur sagen würde, würde ich unterschlagen, dass ich mit unserem ältesten Sohn mich fast so zerstritten habe, dass ich gedacht habe, die Beziehung geht kaputt. Ich würde auch gern nachtragen, dass unser 2. Sohn Drogen genommen hat, 3 Jahre lang, und es eine total schwierige Zeit war und dass unsere Tochter auch ihre Phasen hatte, wo es schwierig war mit ihr. Es ist irgendwie gut ausgegangen, aber wir haben das alles erlebt, das volle Programm. Und es hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich bin. Und ich sage euch, fast jedes Mal kommen Leute dann und sagen, hey, wir haben auch einen Sohn, der ist irgendwie, macht uns Mühe. Wie habt ihr das gemacht mit eurem Sohn? Oder die sagen, was, ihr habt 20 Jahre eine schwierige Ehe gehabt? Wir denken immer, wir sind totale Außenseiter, weil unsere Ehe läuft schon seit 10 Jahren in eine falsche Richtung. Wie habt ihr die Kurve gekriegt? Versteht ihr, wir können so oder so unser Leben beschreiben. Und ich muss sagen, ich will wirklich auch von meinen Schwächen und von meinen Niederlagen und von meinen Nöten erzählen. Das macht mich menschlich, das macht mich nahbar. Leute kommen und erzählen mir was. Und ich mache das nicht aus Effekthascherei, sondern ich möchte einfach ehrlich sein. Ich möchte einfach sagen, wie die Dinge sind. Und ich kann jetzt sagen, seitdem ich Christ bin, ist alles immer bestens gelaufen. Da müsste ich lügen, das wäre einfach geheuchelt. Aber manchmal kommt es mir so vor, als ob wir einander vorspielen, als ob so wäre. Und ich glaube, das gefällt unserem Herrn nicht. der andere mit Mut bekommen, auch auszupacken mit seinen Lasten, wenn du offen bist und wenn du ehrlich bist. Sogar der große Apostel Paulus scheut sich nicht, von seinen Schwächen zu reden. Ich finde es großartig, wenn er den Korinthern, gerade den Korinthern, die irgendwie so, mit denen er so ein Problem hatte, gesagt, und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern. Er hätte wissen können, dass sie das gegen ihn verwenden können. Vielleicht. Das Zeug dazu hatten sie. Das fand ich großartig, dass Paulus so, oder das finde ich großartig, dass Paulus sowas sagt. Zur Offenheit gehört dazu, dass ich Mut habe, offen zu sein. Wie viele Predigten habt ihr schon über diesen Vers gehört? Bekennt nun einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Ich finde es ein sehr, sehr interessanter Aspekt unserer Gemeinschaft, einander Vergehungen zu bekennen. Mir ist es mal beim Lesen der Autobiografie von Roy Heschen bewusst geworden, dass wir das viel mehr brauchen. Das war so ein Mann, der total ehrlich war und der großartige Sachen mit Gott erlebt hat. Und es ist einfach, du kannst es gerne ausprobieren. Red einfach mal ehrlich von dem, was dir zu schaffen macht. Und du merkst, wie sich die Stimmung plötzlich verändert, wie Leute plötzlich aufmachen und auch erzählen, was ihnen Schwierigkeiten macht. Ich habe das mal erlebt bei so einem Segelturn in Kroatien. Da haben wir wie so eine Männerfreizeit gemacht mit 8 Männern auf einem Segelboot eine Woche. Und ich habe irgendwie für mich selber so eine Lektüre dabei gehabt, so ein kleines Büchlein von Roy Heschen, das neue Erwachen. Und ich habe das am ersten Abend irgendwie, habe ich das so für mich gelesen. Und ich habe gedacht, Mensch, nach dem Abendessen saßen wir noch so zusammen auf dem Boot. Ich habe gesagt, ich habe was Großartiges gelesen, ich muss euch das mal vorlesen. Und er bricht einfach eine Lanze für Offenheit und ich habe das vorgelesen und die Brüder waren total bewegt. Ich habe sowas kaum erlebt und haben angefangen zu reden. Und es war eine der besten Wochen meines Lebens, muss ich echt sagen. Und die haben gesagt, lass uns jeden Abend ein Kapitel lesen. Lies uns das vor und wir reden darüber. Das war so eine Offenheit unter Männern. Weil ich da was gelesen habe, was irgendwie was in uns ausgelöst hat. Ich habe 3 Jahre lang habe ich mich mit jungen Männern getroffen, also jeweils zu dritt, gelegentlich zu viert. Und wir haben das genannt, eine lebensverändernde Minigruppe. Wir haben uns jede Woche getroffen für eine Stunde, haben ziemlich viel in der Bibel gelesen in der Woche und haben uns dann ausgetauscht über 10 Rechenschaftsfragen. Wo wir einander unsere Sünden bekannt haben. Warst du wertschätzend anderen gegenüber? Hast du vielleicht andere verletzt? Trägst du anderen was nach? Bist du sexuell rein geblieben? 10 Fragen, die so ein bisschen tiefer gehen. Wir haben uns jede Woche darüber ausgetauscht und gesagt, wie es uns damit gegangen ist. Und ich habe so eine Atmosphäre erlebt, das ist echt was Besonderes, wenn du offen bist miteinander. Dietrich Bonhoeffer kommentiert den Punkt der Offenheit mal so in seinem Buch Gemeinsames Leben. Er sagt, es kann sein, dass Christen trotz gemeinsamer Andacht, gemeinsamen Gebetes, trotz aller Gemeinschaft im Dienst allein gelassen bleiben, dass der letzte Durchbruch zur Gemeinschaft nicht erfolgt, weil sie zwar als Gläubige, als fromme Gemeinschaft miteinander haben, aber nicht als die Unfrommen, als die Sünder. Die fromme Gemeinschaft erlaubt es ja keinem, Sünder zu sein. Darum muss jeder seine Sünde vor sich selbst und vor der Gemeinschaft verbergen. Wir dürfen nicht Sünder sein. Und ich glaube, das ist sowas, was uns Christen immer wieder echt zu schaffen macht. Wir verbergen das vor uns. Natürlich ist es nicht sinnvoll, sich immer vorne hinzustellen und von seinem Versagen zu reden. Wisst ihr, das meine ich nicht. Aber es müsste doch einen kleinen Kreis geben und so ein Hauskreis wäre so der geeignete Ort, wo ich auch einfach über die Dinge reden muss, die in meinem Leben schwierig sind. Und dann hilft es uns, nicht zu Heuchlern zu werden, sondern offen miteinander umzugehen. Und der Roy Heschen, den ich schon zitiert habe, macht uns Mut und er sagt was Tiefgründiges. Nur wenn der Schatten des Kreuzes auf einen Kreis von Menschen fällt, kann sich jeder erlauben, ein Sünder zu sein. Wisst ihr, wir wollen das nicht bleiben, wir wollen nicht daran unsere Identität festmachen, nicht, dass jemand mich da missversteht. Das ist nicht der Punkt. Was er sagt, ist, der Anblick des Kreuzes ist der stärkste Ansporn zur Offenheit, den es gibt. Und welch eine Gemeinschaft und Liebe erfährt man dann. Und ich würde mir einfach wünschen, dass unsere Gemeinden und besonders unsere Hauskreise solche Orte sind, und dafür setze ich mich seit Jahrzehnten ein, dass sie solche Orte sind, wo man davon reden kann, was einen wirklich bewegt. Auch von dem, was einem nicht gelingt. Von dem, was einem Schwierigkeiten macht, was einem zu schaffen macht. Wo deutlich wird, wir sitzen alle in einem Boot. Wir sind alle noch nicht am Ende. Wir sind alle noch nicht so, wie der Herr uns haben will. Und haben irgendwie unsere Kämpfe. Aber wir kämpfen. Und wir können uns gegenseitig unterstützen in diesem Kampf. Und John Ortberg hat mal gesagt, was verborgen ist, kann nicht geliebt werden. Ich kann nur in dem Maß geliebt werden, wie man mich kennt. Und ich kann nur völlig geliebt werden, wenn man mich völlig kennt. Und geht es euch nicht so? Haben wir nicht alle diese Sehnsucht in uns, zu kennen und gekannt zu werden? Zu lieben und geliebt zu werden. Ich glaube, das geht auch jedem von uns, wenn wir ehrlich sind, oder? Und so angenommen zu sein, wie wir sind. Weil das motiviert uns wie nichts anderes, uns zu verändern in das Bild, das wir sein sollten, wenn wir angenommen sind. Gott geht so mit uns um. Ich habe mich dafür entschieden, offen zu sein, vor vielen Jahren. Und ich habe es nicht bereut, auch wenn ich ein paar Mal enttäuscht wurde. Aber das ist es allemal wert. Was können wir noch machen? Wir feiern zusammen. In unserer Gemeinde können wir unsere Hauskreise uns nicht vorstellen ohne unsere quartalsmäßigen Hauskreisfeste. Die machen wir einmal im Quartal und wir treffen uns einfach, um Gemeinschaft zu haben, was Gutes zu essen und zu trinken, uns auszutauschen. Also das sind diese Fragen, diese Fragerunde, wenn wir alle schön gegessen haben. Erzähl doch mal, wofür bist du im Moment besonders dankbar oder worüber freust du dich? Was macht dir im Moment zu schaffen? Und was hast du mit Jesus erlebt, was uns vielleicht ermutigen kann? Wofür können wir füreinander beten? Das ist so toll. Beim Essen passieren manchmal Gespräche, die sonst nicht passieren. Und wisst ihr, der Herr Jesus war oft eingeladen bei irgendwelchen Gastmählern. Jemand hat mal gezählt, dass es etwa 25 verschiedene Gelegenheiten waren, in denen was in den Evangelien berichtet wird. Und ich glaube, dass es kein Zufall ist. Wie können wir uns gegenseitig im Gebet tragen? Je größer die Offenheit untereinander ist, desto wahrscheinlicher ist, dass wir gegenseitig wirklich Lasten tragen. So wie Paulus uns das mal sagt, helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Dieses Lastentragen ist aber nur möglich, wenn ich von meinen Lasten rede. Sonst kann ja niemand daran mittragen oder daran Anteil nehmen oder dafür beten. Und allein dieses Reden darüber kann manchmal sehr entlastend sein. Also da ist eine Frau, die ihr Mann hat sich scheiden lassen, die ist bei uns im Hauskreis, und dann ist die erste Tochter zu ihrem Mann gegangen, die 14-jährige Tochter. Das war ein Albtraum für sie. Ein Vierteljahr später hat die 12-jährige Tochter gesagt, ich will zu meinem Papa gehen, der die Ehe gebrochen hat, der eine andere Frau hat. Und nach ein paar Monaten kam ihr 10-jähriger Sohn und hat gesagt, ich will auch zum Papa und zu meinen Schwestern gehen. Und jetzt ist diese Frau allein, ist Anfang 40. Ein Albtraum. Und wir nehmen Anteil an diesem Schicksal. Und es tut ihr gut. Versteht ihr? Ein paar Tipps aus der Praxis für das Gebet im Hauskreis. Wir haben in der Regel, wir haben auch unsere Gebetsstunden im Hauskreis, wir haben erst eine gemeinsame Anbetungszeit. Vorher haben wir ein paar Lieder gesungen, also zumindest vor Corona. Und so eine gemeinsame Anbetungszeit war einfach immer ein guter Einstieg, uns auf Gott auszurichten. Für die Fürbitte haben wir dann auch immer genug Raum gehabt. Man kann das im großen Kreis machen, Aber wir haben das dann in der Regel so gemacht, dass wir im großen Kreis gebetet haben und dass wir uns am Ende dann noch mal eine Viertelstunde in so Dreiergruppen aufgeteilt haben, uns im Raum verteilt haben oder im Haus verteilt haben, in verschiedenen Zimmern, und dann in Dreiergruppen geteilt haben, wo wir füreinander gebetet haben. Und es war richtig, richtig gut. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand in einem Dreierkreis öffnet, ist größer als in einer größeren Gruppe. Möchte ich einfach noch ein paar Worte sagen, wie können wir gemeinsam im Wort Gottes reifer werden oder wachsen zusammen. Ich habe das letzte Mal schon diesen Vers zitiert, oder diese beiden Verse aus 2. Timotheus Brief, Kapitel 3. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Oder in meiner etwas älteren Ausgabe steht, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, für jedes gute Werk zugerüstet. Das ist das Ziel vom Wort Gottes. Das soll passieren. Das soll uns lehren, das soll uns überführen, das soll uns zurechtweisen, was ja eine gute Sache ist, wenn wir irgendwie auf einem falschen Weg sind, wieder zurück auf den rechten Weg weisen, uns in der Gerechtigkeit unterweisen. Und es soll uns so ausrüsten, dass wir die guten Werke, die Gott vorbereitet hat, tun können. Also das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Deswegen ist es echt wichtig, dass wir verstehen durch das Wort Gottes, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, darf nicht Erkenntnis das höchste aller Ziele sein. Paulus sagt es mal im 1. Korinther Kapitel 8. Nun zu einem anderen Punkt, den ihr angesprochen habt. Darf man Fleisch essen, das den Götzen geopfert wurde? Wir alle wissen doch in dieser Sache Bescheid, sagt ihr. Und damit habt ihr sicher recht. Aber bloßes Wissen macht überheblich. Was uns wirklich voranbringt, ist die Liebe. Wenn sich jemand etwas auf sein Wissen einbildet, weiß er noch gar nicht, was es bedeutet, echtes Wissen zu haben. Echtes Wissen ist nur bei dem zu finden, der Gott liebt. Denn wer Gott liebt, weiß, dass Gott ihn kennt und liebt. Eine etwas andere Übersetzung als die, die wir vielleicht gewohnt sind. Ich finde es einfach spannend, mal was anderes zu lesen. Es kann, also das Endziel des Gebotes ist Liebe aus reinem Herzen und ungeheuchelten Glauben. Das müssen wir einfach im Blick haben. Und in einem Hauskreis können wir total gut zusammen wachsen, auch im Wort Gottes, wenn wir immer Fragen stellen, wie diese Fragen. Was lernst du über Gott? Was lernst du über den Menschen? Was ist dir heute Abend bewusst geworden? Was hat der Text mir zu sagen? Wie kann ich das in meinem Leben anwenden? Was soll ich konkret tun als Antwort auf diesen Text? Und das wäre auch super, so eine Frage, wem könnte ich das erzählen, was ich über Gott gelernt habe? Vielleicht irgendwelchen Geschwistern, die dadurch ermutigt werden, vielleicht Menschen, die Jesus noch nicht kennen, aber vielleicht offen sind. Dass es einfach weitergeht, dass ich das nicht für mich behalte, dass Gott, in der Regel gibt Gott mir was, damit ich was für andere habe, oder? Ist total gut, da entsteht echt Gemeinschaft, wo wir was weitergeben, was wir von Gott bekommen. Und das finde ich richtig, richtig gut. Ich komme zum Schluss und möchte euch mit einem herausfordernden Vergleich mal konfrontieren. Das ist die kleine Kneipe um die Ecke. Und es hat mir jemand geschrieben, und das fand ich sehr gut dargestellt. Die kleine Kneipe um die Ecke ist vielleicht die beste Fälschung, die es gibt in Bezug auf die Gemeinschaft, die Christus in seiner Gemeinde haben will. Es ist eine Imitation. Und statt Gnade gibt es dort Bier und Schnaps, Flucht statt Wirklichkeit. Und doch ist es eine Gemeinschaft, die Toleranz und Annahme vermittelt. Sie ist unerschütterlich. Du kannst dort Leuten Geheimnisse anvertrauen und sie werden sie gewöhnlich nicht weitererzählen. Anders als manchmal in unseren Gemeinden. Diese Kneipen haben Hochsaison, Nicht, weil die meisten Leute Alkoholiker sind, sondern weil Gott das tiefe Bedürfnis in das menschliche Herz gelegt hat, zu kennen und gekannt zu werden, zu lieben und geliebt zu werden. Und viele suchen diese Fälschung um den Preis von ein paar Bier. Ich glaube, dass Christus sich Gemeinde so gedacht hat, dass du da offen sein kannst, dass du da hingehen kannst, dass du sein kannst, wie du bist, dass du Ermutigung erfährst, wenn du die brauchst, dass du Trost erfährst, wenn du Trost brauchst, dass du Zurechtweisung erfährst, wenn du Zurechtweisung brauchst, dass Menschen dir so begegnen, wie du es wirklich brauchst, weil sie dich lieben, weil sie für dich sind. Und weil sie auch mal die Wahrheit in Liebe sagen, weil man das unter Freunden so macht und unter Geschwistern. Sie soll eine Gemeinschaft sein, die unerschütterlich ist, die vieles erträgt und in der man angenommen ist. Es soll eine Gemeinschaft, wo man hinkommen kann und sagen, ich habe heute einen total bescheuerten Tag gehabt. Aber ich habe gedacht, ich muss trotzdem kommen. Das habe ich so oft gehört. Und dass man dann einfach wieder geht und sagt, es war gut, dass ich gekommen bin. Oder ich fand es toll, dass einer mal gesagt hat über unseren evangelistischen Hauskreis, ich habe mir ganz oft gedacht, wenn ich heute nicht da gewesen wäre, hätte ich echt was Wesentliches verpasst. Die Kneipen um die Ecke haben manchmal so eine Qualität, unsere Gemeinden haben es nicht immer. Wir sollten aber daran arbeiten. Weil wir haben Christus, das haben die Leute in der Kneipe nicht. Und es ist echt mein Wunsch und mein Gebet, dass wir in unseren Hauskreisen so eine Gemeinschaft, dass wir so eine Gemeinschaft haben, die nicht nur mithalten kann mit der Gemeinschaft in der Kneipe, sondern dass sie viel, viel besser ist, weil eben Jesus mittendrin dabei ist. Es ist eine ganz große Chance und wir sollten die nicht verpassen. Ja, jetzt könnt ihr gerne, wenn ihr wollt, eure Fragen loswerden.